Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Werbung und finanzielle Unterstützung. Für Ihre Partnerschaft bedanken wir uns bei Simplon, High Performance aus Österreich, Stevens Bikes, designt und konstruiert in Hamburg, VeloPro, die Versicherungslösung für deinen Fahrradladen, Tuterrain, handgefertigte Fahrräder, Anhänger und Zubehör aus Freiburg.
Uwe, du hast jetzt allen Händlern empfohlen, Überführungskosten zu nehmen, aber das trifft ja nicht unbedingt auf ungeteiltes Echo. Da gibt es ja auch die eine oder andere Meinung zu, oder?
Ja, als allererstes wollen wir mal festhalten, dass wir beide das empfohlen haben. Ich nicht alleine. Wir haben das als Verband
gemacht. Nicht wir beide alleine.
Nein, nicht wir beide. Wir haben das als Verband, als Verbandsvertreter in unserer Verantwortung für den VSF und für die VSF-Mitglieder gemacht. Und das ist ja schon mal was ganz anderes, als dass wir das persönlich gemacht haben.
Ja, so. Und dann muss man natürlich auch sagen, es gab ja auch so Mails und Posts dazu. Das ist einer der Gründe, warum man in den VSF eintritt und der VSF macht das, was alle anderen sich nicht trauen und sowas. Das kommt ja dem ganzen Team zugute, da stehen wir ja da voll dahinter, dass das Team das gepostet hat. Aber es gibt ja auch andere Antworten darauf und die müssen wir jetzt beide mal auf unsere Kappe nehmen, oder?
Die nehmen wir mal auf unsere Kappe. Also es ist völlig klar, dass diese Pressemitteilung und dieses Statement kontroverse Diskussionen ausgelöst hat. Überführungskosten im Fahrradhandel einzuführen heißt ja, dass man dass den Verkauf erstmal verteuert. So, und das darum geht's, also darüber muss man reden und genau das müssen wir erklären.
Ja, also es gibt zum Beispiel den einen Post, den ich gelesen habe, das wäre unfair und es wäre auch nicht transparent und letztendlich zahlt der Kunde die Zeche und wir würden mit dieser Empfehlung verschiedene Geschäftsmodelle schädigen oder sogar zerstören.
Also ob wir da in der Lage sind, dazu ein Geschäftsmodell zu zerstören, das weiß ich nicht, aber dass es bestimmten Geschäftsmodellen schadet, das glaube ich schon. Also das ist so. Also in dem Moment, wo was mehr kostet, wird es unattraktiver. Und das fügt einem Geschäftsmodell Schaden zu, völlig klar. Also in diesem Fall, dem Leasing, wenn man nachrechnet und es kommen Gebühren auf das Geschäftsmodell Leasing drauf, dann kann man sagen, wird es unattraktiver.
Das wird bestimmt unattraktiver für den Kunden, der jetzt noch extra was bezahlen muss. Und da haben wir ja dann auch wieder so, da gibt es ja auch wieder zwei verschiedene Versionen. Zum einen ist das im Leasing inklusiv, dann zahlst du über die 3 Jahre diese 100 irgendwas Euro mehr für die Überführungskosten. Das macht natürlich in der Leasingrate fast nichts mehr aus. Dann fällt es wahrscheinlich gar nicht so ins Gewicht. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Leasingkosten, die Überführungskosten gar nicht im Leasing drin zu haben, sondern dem Kunden direkt abzunehmen. Dann merkt der Kunde das natürlich sofort und direkt.
Genau. Und dann wird er vielleicht, weil ihm das auffällt, auch eher nochmal nachverhandeln wollen oder eine Erklärung dafür haben wollen. Und dass wir eine Erklärung dazu geben können, das ist ja wohl klar. Also wir können es erklären, warum wir das tun.
Wir können es erklären, wir werden es auch vorbereiten. Also wir haben die Einführung empfohlen, wir haben ja aber noch nicht die Überführungskosten komplett in den Markt eingeführt und soweit ist es ja noch nicht. Also das ist eine Empfehlung, die wir ausgesprochen haben, weil wir wissen, dass einige Fachhändler das schon machen.
Ja, und weil wir wissen, dass es so auf Dauer nicht funktioniert. Also das ist immer auch meine Position, das versuche ich auch zu erklären. Das Geld, was dem Fachhandel, also Leasing ist ja nur ein Beispiel, aber diese ganzen Zusatzaufwendungen in der Zwischenzeit kostet, das kann der Handel auf Dauer nicht tragen. Da ist er nicht in der Lage zu, weil dafür verdient er zu wenig in diesem Geschäftsmodell. Es sei denn, er ist so groß, und da möchte ich jetzt nicht für die Großen sprechen, sondern für die mittleren und kleinen Händler. Es sei denn, er ist so groß, dass seine Einkaufskonditionen so genial sind, dass er 6% problemlos verkraften kann. Das ist bei unserem Handel nicht der Fall.
Aber da gibt es ja auch Einzelhandelsformen mit mehreren X im Namen. Die haben ja auch Leasingpreise dran und Barkaufspreise. Und der Barkaufpreis ist der empfohlene Verkaufspreis des Herstellers. Der Leasingpreis ist 200 Euro höher.
Ja, jetzt kann man natürlich, und das ist ja auch ein Teil der Kritik, die geäußert wurde, auch sagen, naja gut, andersrum, XXL arbeitet mit Streichpreisen von 50% und zwar dauerhaft. Also warum denn irgendwie solche Kosten einführen, wenn man gleichzeitig die Ware so günstig verkauft? So, das ist ja auch ein Argument, wobei ich ja immer sage, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist strukturell und das andere ist hat was mit Lagerüberhängen zu tun, die einen drücken und die einen in Not bringen.
Und ich glaube, da ist vielleicht auch manchmal der Fehler in der Betrachtung, weil es gibt bestimmt mal einen Grund, ein Fahrrad mit 50% reduziert zu verkaufen. Und XXL hat wahrscheinlich auch viele Gründe dafür und auch viele Fahrräder. Deswegen erscheint das so, aber die verkaufen ja auch ganz viele Fahrräder zum empfohlenen Verkaufspreis und eben auch zum empfohlenen Leasing-Verkaufspreis, der dann nochmal ein bisschen höher ist. Also da bin ich auch ganz bei dir. Das muss man sehr getrennt betrachten. Und wenn ich keine Überbestände habe und keine Streichpreise, dann habe ich halt immer den Preis mit diesen Überführungskosten. Ich finde das ja nicht weiter tragisch. Ich muss aber nochmal dazu sagen, ich verstehe bei mir die Überführungskosten nicht als, ich nenne das jetzt mal nicht als Strafe für Leasing, sondern ich habe die Überführungskosten eigentlich immer.
Ja, und das heißt, du unterscheidest nicht, wer ist dein Lieferant, wie hast du verkauft, welches Zahlungsmodell gibt es und wie lange und wie aufwendig war die Montage, sondern du nimmst sie immer und gewinnst dadurch Spielraum oder was ist dann dein Weg?
Ja, tatsächlich ist es so, in dieser Zeit, wo alle meinten, sie müssten mit 30%, 40% oder 50% reduziert die Fahrräder verkaufen, haben wir ja die Überführungskosten bei jedem Verkauf einkassiert. Und das Charmante dabei ist, dass diese Überführungskosten natürlich auch einen gewissen Spielraum bieten zum Verhandeln.
Ja.
Also das können sich die Verkäufer ja auch wieder wegverhandeln lassen. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, der eine schafft's oder macht's, der andere sagt, nö, ist egal, zahle ich halt, was da draufsteht. Ist dann ein bisschen unfair dem Kunden manchmal gegenüber. Aber grundsätzlich ist es natürlich trotzdem eine Wahrheit, dass das immer so ein bisschen auch Verhandlungsmasse ist, die man nochmal in die Waagschale legen kann.
Also das ist vielleicht, vielleicht auch eine gute Erklärung. Das ist der Spielraum, den man sich schafft, wieder verhandeln zu können, was man natürlich, wenn man jetzt nur auf die Kostenseite guckt und weiß, dass bei jedem Fahrrad man je nach Finanzierungsmodell oder je nach Montageaufwand sowieso drauflegt, dass man dann gar keinen Spielraum mehr hat. Und diese Überführungskosten schaffen einem wieder einen bestimmten Spielraum.
Und dann ist ja auch wieder der Punkt, dann hat man diese Überführungskosten drauf bei den Fahrrädern, wo man weiß, es ist sowieso schon kein besonders gutes Geschäft. Dann ist es vielleicht okay. Und dann kann ich den Deal machen. Und wenn der Kunde nicht bereit ist, das zu bezahlen, dann ist es besser, den Deal nicht zu machen.
Also, das ist ja auch wieder ein Punkt. Wir haben es in der Pressemitteilung ja geschrieben. Es gibt diverse Aufwendungen, die gestiegen sind. Also Leasing ist ein Thema, ist aber nicht das einzige. Ein Thema in Frage von, welche Provision oder welche Rabatte musst du sozusagen einräumen. So, und da ist ja immer in der Zwischenzeit sind die 6% ja durchaus ein Standard geworden, ein kritischer Standard für den Fahrradfachhandel. Das zweite ist eine Stunde Aufwendung pro Leasing-Einrichtung. Also es ist auch in der Zwischenzeit Konsens im Handel über die ganzen Vierlerlisten und verbandsgebundenen Händler hinweg, dass jeder Kunde, jede Kundin eine Stunde Mehraufwendung bedeutet, wenn man das Leasing anlegen muss. Diese Stunde wurde ja auch bisher nicht bezahlt. Das dritte sind bei manchen Lieferanten wirklich sehr, sehr große Aufwendungen, was Montage und Montagequalität bedeutet. Viel mehr, als das eigentlich im Deal mit dem Hersteller oder Lieferanten aufgeht. Also das schmälert die Marge immens. Und das sind jetzt mal, finde ich, drei wesentliche Gründe, weswegen wir das überhaupt einführen. Und damit wird, glaube ich, auch klar, je nach Hersteller, je nach Lieferant, je nach Zahlungsmodell, kann man auch das als Verhandlungsmasse wieder bereitstellen?
Ja, das denke ich auch, weil die Unterschiede ja auch groß sind, gerade bei Montage und Reklamationsabarbeitung. Genau. Wie viel Aufwand da entsteht oder eben nicht entsteht, ist ja auch noch ein Riesenunterschied. Und da kann man natürlich dann seine Montage- oder Überführungskosten auch noch ein bisschen wieder anpassen an den jeweiligen Hersteller. Auch das ist ja möglich und auch das ist das, was wir mitbedacht haben. Ich lese in den Kommentaren immer wieder, sehr häufig, naja, am Ende zahlt doch der Kunde, am Ende zahlt doch der Kunde, der soll doch nicht bezahlen. Da stelle ich mir natürlich auch die Frage, wer denn sonst? Ja. Also, wer soll es denn sonst bezahlen? Wenn wir Arbeiten machen und unsere Arbeit kalkuliert haben, ich habe niemanden anderen als den Kunden, der es bezahlt. Ich kriege kein Geld vom Staat oder von sonst irgendwo, wo ich Geld herkriegen könnte. Also natürlich muss am Ende der Kunde bezahlen. Ich bin mir dessen durchaus bewusst, aber der Kunde ist auch derjenige, der bestellt.
Ja, da muss man auch sagen, das ist ja auch eine Frage der Verhandlungen. Und da stehen wir als Verband mit sehr unterschiedlichen Händlern auch relativ schlecht da, sage ich jetzt mal, als Verhandlungsbasis. Das können wir kaum machen, wenn du jetzt Händler hast, die alle so funktionieren, wie du das vorschreibst und die alle auch in einer ähnlichen Größe sind, dann mag man auch mit Leasinggesellschaften vielleicht den einen oder anderen Deal machen. Und wir wissen davon, dass diese Deals ja tatsächlich stattfinden. Wir können das als Handelsgruppe nicht, weil wir unterschiedliche Größen haben, weil wir mit unterschiedlichen Systemen arbeiten, weil wir unterschiedliche Lieferanten haben bei den Fahrrädern. Und dann sind die meisten Geschäftspartner zu pauschalen Deals nicht bereit. Und genau das ist der Nachteil, das Handicap. Und dann muss man auch reagieren. Also das ist genau der Punkt, den wir haben. Naja, wir haben jetzt gleich ja auch einen Gast, Alex Tuspas von Hefa. Und dem fragen wir doch gleich mal als Hersteller, was er von der ganzen Kiste hält. Ja, Alex, willkommen bei uns im Club. Was denkst du denn dazu über Führungskosten im Handel?
Also da schlagen ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Also erstmal, der Hintergrund ist völlig verständlich. Und wir gehen immer so ein bisschen davon aus, dass wir sagen, wenn wir den Kunden Kosten aufschlagen, die er nicht so ganz versteht, dann wird uns das alle ein bisschen treffen. Und die Wurzel alles Übels ist ja, liegt ja auf eigentlich ein Stück weit zuvor. Das heißt, dass wir in der Industrie schon aufgerufen sind, dass wir dafür sorgen, zum Beispiel durch Vormontagequalität das Ganze deutlich gestreamliner zu machen. Und dann, glaube ich, gibt es schon noch so ein paar, ich sag mal, Margenfresser da draußen, die wir uns dann tatsächlich mal überlegen müssen. Weil letztendlich wird es immer beim Händler, also beim Endkunden landen, wie man es verpacken über Überführungskosten, ist auf jeden Fall ein valider Weg. Das verstehe ich auch völlig. Nur ich glaube, wir sollten schon noch mal einen Schritt zurückgehen und versuchen, also wir Industrie, was wir beeinflussen können und vielleicht die anderen Spieler, dass wir solche Dinge auch zukünftig helfen zu vermeiden, weil die Händler müssen ihre Marge haben, sonst können sie nicht leben.
Ja, jetzt gibt es tatsächlich ja Händler bei uns, die gesagt haben, lass uns doch das auf die Industrie, also auf den Lieferanten umlegen. Der müsste die Marge erhöhen, wenn doch die Bedingungen für den Handel so schlecht sind. Das heißt, die Leasinggesellschaften nehmen das Geld, wir nehmen Überführungskosten und die Industrie zahlt die ganzen Kladderadatsch. Da wärst du ja tatsächlich sogar die erste Adresse, die das beantworten könnte, wie ihr das findet.
Also, jetzt werde ich was sagen, was wahrscheinlich erst einmal total für Verwirrung sorgen wird. Und zwar, der Ansatz ist verständlich. Wir würden es aber ein bisschen anders lösen. Also, wenn man das jetzt so lösen würde, dass die Leasingindustrie schlägt auf und die Industrie bezahlt, dann würde irgendwann mal die Party komplett über die Industrie bezahlt werden. Das wird dazu führen, dass die Leasinggesellschaften jetzt unter Umständen das ganz gut finden würden und die Finger länger werden. Was, glaube ich, niemand helfen würde. Was aber sehr wohl unsere Aufgabe ist, dass wir dafür sorgen, dass wir die ganzen Verkaufskosten, also die Sell-in, Sell-out, die ganzen Montagekosten, dass die Industrie sich wieder daran erinnert, dass das ein ganz essentieller Teil der gesamten Wertschöpfung ist, die wir dann über bessere Vormontage tatsächlich unseren Beitrag dazu leisten müssen. Punkt. Und da bin ich tatsächlich drauf, also da würde ich sagen, monetäres Ausgleichen macht keinen Sinn, aus vorgenannten Grund. Aber dass wir dieses Thema, diese ganzen versteckten Margenkiller, dass wir das sehr ernst nehmen. Ich glaube, da ist die Industrie jetzt und in den nächsten Jahren deutlich dazu aufgerufen.
Okay, also das verstehe ich und ich glaube auch, es ist relativ leicht zu lösen, Alex, wenn wir rangehen und mit dem, was wir können, einfach so einen Margenkiller uns vornehmen und den eliminieren. Sowas wie Vormontage, bessere Vormontage, Verpackung und. Das ist aber ja nur ein Teil der Wahrheit. Das, was alle in Deutschland immer bemängeln, ist diese Bürokratie. Und diese Bürokratie, die hält ja auch gerade Einzug in unsere Branche noch und nöcher. Und ich glaube, da müssen wir, das ist vielleicht nicht nur Handwerk, da müssen wir vielleicht tatsächlich auch mal neue Wege gehen, Digitalisierung, Prozesse miteinander verknüpfen und Vereinfachung herstellen. Das, glaube ich, ist auch ein ganz großer Punkt. Und ich glaube, dass sich da auch tatsächlich im Augenblick nicht genug Mühe gegeben wird.
Ja, also das 100%. Und klar, es wäre naiv zu sagen, dass wir jetzt die Regulierungswut Deutschlands oder Europas, dass wir kleine Industrie eindämmen könnten. Was wir aber sehr wohl tun können ist, und da glaube ich, ist eines unglaublich entscheidend, und das ist jetzt kein Marketing-Satz, an den glaube ich wirklich, Da müssen der Handel und die Industrie wieder mal gemeinsame Sache machen. Also wir von unserer Seite müssen einfach Dinge tun, die in den Handel deutlich besser rein integrierbar sind und dann im Umkehrschluss dann auch vom Handel ein Stück weit mitgetragen werden. Also ich glaube, ich könnte jetzt sagen, ich rede mir ein bisschen leicht, weil ich stamme aus dem Fahrradfachhandel. Also meine Eltern haben ein Fahrradgeschäft gehabt, ich bin aufgewachsen im Fahrradfahren. Ich weiß, ich kenne die andere Seite verdammt gut. Und lustigerweise, der Bernd, der zweite bei Hefer, ist auch, wir haben 14 sein erstes Rad verkauft. Das heißt, wir denken tatsächlich wie Händler. Und wir versuchen auch die Marke also so aufzubauen, dass sie völlig händeintegrativ ist. Und das ist jetzt kein dummer Marketext für Hefer. Ich glaube, das könnte ein schönes Vorbild sein, dass die Handel und Industrie, ich möchte mal sagen, nicht so zwar völlig unterschiedliche Flughöhen, wie man es oft denkt, fliegen, sondern der eine so ein bisschen denkt wie der andere. Und dieses Ergebnis wird immer so sein, wie damals bei Vinora haben wir das Dealer Center gemacht, also die erste Digitalisierung. Das war super erfolgreich und den müssten wir eigentlich wieder aufgreifen und dann schauen, dass wir den ganzen Prozess so einfach und lean hinbekommen, dass es für beide Seiten funktioniert. Und es hilft dann wirklich ja beide Seiten.
Ja, also das ist ja unsere Überzeugung auch und schon zwar sehr lange, also nicht umsonst ist der Handelsverband VSF ja schon auch immer, hat schon immer Mitgliedschaften auch aus den Lieferantenseiten gehabt, weil wir an diese Gemeinsamkeit glauben. Und weil du gesagt hast, Digitalisierung, da müsste Handel und Industrie zusammenarbeiten, nicht umsonst haben wir die D-Bike gegründet, die genau das eigentlich abbilden soll. Nämlich, wie schaffen wir Digitalisierung nur gemeinsam und nicht, indem nur einer das macht. Also wir haben jedenfalls, und das ist ja durchaus ein Selbsteingeständnis, nicht geglaubt, dass wir als VSF alleine mit VeloConnect vorwärts kommen, sondern wir brauchen das Ding größer, europäisch gedacht, und wir brauchen die Industrie und deswegen haben wir das mit dem ZTV zusammengelegt. Also von daher, wir tun ja schon alles, also eher eine Einladung an dich, komm zu uns in den Verband, also wir tun ja schon alles, um das gemeinsam zu lösen. Auch unsere Zukunftswerkstatt, Thorsten, das kannst du, glaube ich, gleich nochmal bestätigen, also Zukunftswerkstatt arbeitet genau da dran, nämlich was brauchen wir als Handel oder was braucht die Industrie, damit es besser funktioniert. Also das ist genau der Weg, der Trick. Wir wollen eigentlich das System ein bisschen ändern und wollen das auf den Stand von 2030, 2040 bringen. Das ist die Idee.
Okay, aber trotzdem hat natürlich der VSF jetzt die Überführungskosten erstmal empfohlen. Uwe hat schon gesagt, auch ein bisschen als Antwort auf die ständigen sondern Provisionsforderungen der Leasinggesellschaften. Und wir sehen ja, dass da auch sonst treue Leasinggesellschaften aufspringen und sich diese 6% auch holen. Da kam der Vorwurf, würden das ganze Geschäftsmodell in Frage stellen oder das Bedrohen des Geschäftsmodells, also dass wir das tatsächlich zerstören könnten mit solchen Überführungskosten. Das haben wir vorhin im Vorgespräch schon gesagt, das können wir wahrscheinlich sowieso nicht, da sind wir viel zu klein für, aber siehst du da eine Gefahr, also dass das gesamte Leasingmodell jetzt in Frage steht?
Also durch die Überführungskosten kann man viel verstehen, aber das nicht. Ich glaube schon, dass dieses Leasing-Modell sehr, sehr erfolgreich ist. Es hat einen hohen Wettbewerb und bei hohem Wettbewerb und vielen Spielern werden die Räume ein Stück weit enger werden. Ich bin einer der, ich darf es immer nicht laut sagen, da werde ich immer gekreuzigt dafür, aber ich frage natürlich schon so ein bisschen, wenn dieses Leasing-Modell jetzt wirklich richtig, richtig hart am Markt ankommt und wenn ich mal schaue, was draußen wirtschaftlich passiert, das war lange Zeit zur Mitarbeiterbindung. Momentan legt die Wirtschaft schon ein bisschen einen Rückwärtsgang ein. Das könnte natürlich auf das Leasing schon auch Auswirkungen haben. Wobei wir wissen, dass wir ein sehr strukturelles Thema haben in Deutschland. Das wird auch durch einen höheren Arbeitslosenstand, werden wir den Fachkräftemangel nicht ausgleichen. Aber dieses Modell wird schon ein Stück weit, könnte schon unter Druck geraten. Das hat aber dann weniger mit unserer Überführungsgebühr zu tun. Sondern es hat ein bisschen mit externen Faktoren zu tun. Und ich glaube, wo wir grundsätzlich aufpassen müssen, das ist das, was wir schon relativ lange versuchen vorzuleben, ist, wenn man diese YouGov-Studie sieht, dass 2/3 der Menschen in Deutschland noch nie ein E-Bike probiert haben, was mich total wirklich schockiert hat. Und der größte Teil davon sagt, nee, die sind mir einfach zu teuer. Also pauschal sagt, ist zu teuer. Dann machen solche Maßnahmen, die das immer weiter verteuern, eigentlich, da versuchen wir gerade ein Feuer mit Öl zu löschen. Und ich glaube, da ist da auch was gefragt, dass das Handel, die Leasinggesellschaften und die Industrie zusammensetzen und sagen, Leute, wir müssen das, das Kostenteufelchen wieder ein bisschen unter Kontrolle bekommen, weil sonst könnte es sein, dass wir uns nämlich alle ins eigene Fleisch schneiden. Und da wäre es auch, glaube ich, wichtig, dass wir zu dritt einen Dialog führen. Und weil ansonsten, wenn wir diese Meinung, die sie jetzt gerade festsetzt, dass E-Bike sowieso zu teuer ist, ich meine, ganz ehrlich, wenn man die letzten Exzesse während der Corona-Krise betrachtet, könnte man dem schon sehr stark recht geben, um dann gleich praktisch ein Jahr später das Ganze völlig ins Gegenteil zu drehen, dass plötzlich das E-Bike nicht mehr so viel wert wie die Verpackung und bitte nimm zwei E-Bikes mit zum Preis von einem, dann ist natürlich der Konsument verwirrt. Und ein verwirrter Konsument ist meistens ein Konsument, der einfach nur abwartet. Und ich glaube, das spüren wir jetzt auch gerade. Und da wäre es gut, wenn wir da gemeinsam uns nicht wirklich weiterhin auspreisen.
Alex, ich bin ja eigentlich hundertprozentig bei dir. Also klar, Fahrräder dürfen oder E-Bikes dürfen dann auch nicht zu teuer werden. Und ich bin noch mehr bei dir, wenn du sagst, die Schwankungen zu teuer, zu billig, hin und her, kaufen oder nicht kaufen, Kunden verwirren oder in Unsicherheit lassen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich glaube, da müssen wir auch wirklich auch an einem Strang ziehen. Da muss Industrie und Handel, da müssen wir Klarheit schaffen. Das sehen wir bei den Autos mit E-Prämie, ja, nein. Dann kauft man eben erstmal gar nicht, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, da, wo wir ganz vorsichtig sein müssen. Aber verwirren wollten wir auch nicht, sondern wir wollten eigentlich Klarheit schaffen.
Ja, vielleicht das als Ergänzung. Wir wissen ja schon von einigen Händlern, wenn nicht sogar von vielen Händlern, die genau irgendwelche Gebühren genommen haben, um das auszugleichen. Das heißt, wir wollten ja für eine Klarheit oder eine Orientierung sorgen, dass es praktisch Überführungskosten sind und dass man da dann die Dinge reinpackt und nicht unterschiedlich handhabt. Und wir wollten ja tatsächlich auch einen Schulterschluss mit mehreren Handelsgruppen eigentlich. Wir haben es jetzt zum Schluss alleine gemacht, weil tatsächlich auch einige zurückgezogen haben. Also die waren eigentlich dabei, die sind inhaltlich dabei, haben einmal zurückgezogen. Aber am Ende wollten wir es tatsächlich in der Handelsgemeinschaft, in der ganzen Gruppe nach außen posten. Das kann auch sein, dass das noch kommt, aber im Moment sind wir es alleine.
Also was wir können, ist Klarheit schaffen und das halte ich für wichtig. Was wir nicht können, ist Fahrräder billiger machen und auch nicht auf unsere Einnahmen verzichten, wenn ich doch die Kosten habe. Das kann ich als Fachhändler tatsächlich nicht.
Ja. Und ich glaube, eins muss man immer dazu sagen. Also billige Bikes ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Was ich damit meine, dass wir E-Bikes nicht zu teuer werden lassen dürfen, ist, dass wir die versteckten Margen nicht irgendwann so hoch werden lassen, dass der Preis nicht mehr zum Produkt passt. Und da glaube ich, da sind wir, glauben wir uns alle einig, dass wir da auf Industrieseite durchaus echte Aufgaben haben, muss man mal ganz kritisch so sagen, weil ich glaube, die letzten Jahre war eher Survival Mode, als dass wir auf diese Partnerschaften schauen. Da gibt es nämlich viele Margenkiller, über die könnte man, glaube ich, einen eigenen Podcast füllen, wo eigentlich viel Marge verloren geht, weil die Eingangsmarge und die Ausgangsmarge teilweise fundamental unterschiedlich sein können, weil da einfach ganz viele, viele Dinge drin sind, die jetzt gar nicht so schwer industrieseitig zu lösen wären. Und wenn dann noch dann die Leasingkosten dazukommen, dann wird es irgendwann mal einfach wirklich, ich sage mal so, das Produkt-Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr so attraktiv, dass wir gerade in so einer schwächelnden Konjunkturphase, in der wir gerade stecken, dann die restlichen zwei Drittel der Menschen nur angehen können. Und das meine ich damit. Also nur billig ist keine Lösung, ganz eindeutig. Aber die Preis-Leistung ist das, wo wir, glaube ich, zukünftig noch deutlich stärker einen Fokus drauf legen müssen.
Okay, dann sind wir beide uns ja schon mal hundertprozentig einig. Du als Herstellervertreter, als Hersteller und ich als Fahrradhändler blasen da ins gleiche Horn. Ich irgendwie gefühlt auf jeden Fall schon seit 15 Jahren. Das ist jetzt schön, das auch von dir zu hören. Vielleicht erzählst du jetzt noch ein bisschen was zu Hefa und wer ihr seid, was ihr macht. Und ich glaube nicht, dass alle schon die Marke kennen und die Idee dahinter. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen?
Ja, also der Grund, warum man Hefa vielleicht noch nicht so oft gehört, ist, es ist relativ jung. Also es ist 21 gegründet worden und ist eigentlich, wir sagen immer so ein bisschen die unmögliche Marke. Unmöglich, warum? Weil 21 gegründet während Corona und dann während Corona als eigene Marke gleich direkt in die größte Krise des Fahrradhandels. Also es gibt wirklich beschissenere Zeitpunkte, eine Marke zu gründen. Und wenn das noch nicht reicht, erstmal eine neue Marke. Wir haben 400 Marken, 500, 600, kein Mensch weiß, wie viele Marken wir wirklich haben. Jetzt addieren wir noch eine. Und wenn das noch nicht reicht, dann haben wir noch einen eigenen Antrieb dabei. Also wir haben wirklich einen eigens für uns entwickelten Antrieb, der ist nicht zugekauft von irgendwo Relabel, sondern ist wirklich für uns entwickelt worden. Und das ist eigentlich so auf den ersten Blick so ein bisschen Recipe for Disaster. Jetzt ist aber lustigerweise so, dass wir ziemlich gut in den Markt gekommen sind. Also wir sind, wir können es jetzt ehrlich gesagt nicht beschweren. Wir sind nur klein, wir sind nur jung. Wir kommen aus München, das hört man wahrscheinlich auch mal ein bisschen süddeutschen Dialekt an. Wir machen nur E-Bikes, wie gesagt, haben ein eigenes Antriebssystem. Und wir sind zwar jung, aber wenn man jetzt, wer mich sehen würde oder wer mich kennt, weiß, ich habe ja, ich trage meine grauen Haare ziemlich zerschaut. Wir sind seit Bernd und ich sind seit 20 Jahren in der Industrie. Wir haben damals mit Susi und Felix Poelo bei Highbike lange Zeit, also die goldenen Jahre von Highbike begründet. Wir sind dann nach dem Ausstieg komplett zum Pira New Mobility gegangen. Da haben wir dann gelernt, wie es nicht gehen kann. Und ich habe dann wirklich seit 10 Jahren nach Highbike, nach einer Marke gesucht, bei dem man tatsächlich ein komplettes E-Bike entwickeln kann. Also wirklich ein E-Bike, das nicht nur um einen Antrieb herum gebaut wird, sondern das als komplette Einheit entsteht. Und bei dem man den Zugriff auf das Master-System ist gleich Antrieb hat, weil nur dann hast du tatsächlich die Möglichkeit, über Differenzierung zu einem eigenen Produkt zu kommen. Wir waren mit 21 die Ersten, die 100 Newtonmeter gebracht haben. Und zwar nicht wegen der 100 Newtonmeter, sondern den haben wir in ein Trekkingbike eingebaut, weil er dort deutlich wichtiger ist als im E-Mountainbike, weil im Trekkingbike muss der Motor Arbeit leisten. Und er muss da sein, wenn du Kinder dran hast, wenn du ein bisschen ein schwächerer Fahrer bist und. Also, da könnt ihr jetzt eine halbe Stunde erzählen. Wir waren die Ersten mit Schnellladung. Also wir haben immer ein Schnellladegerät dabei, weil es viel, viel wichtiger ist, ein schnelles Ladegerät haben als einen großen Akku. Und. Ohne dass ich jetzt in einem werblichen Kontext verfalle. HEFA ist angetreten, um tatsächlich aus vielen Perspektiven ein bisschen einen Gegenentwurf zu testen und ein Stück weit im Markt voranzugehen. Und also zum Beispiel eine Marke, die ich wegen der Marke kaufe und nicht wegen eines Antriebs einer anderen Marke, sondern jeden Millimeter, den wir selber gehen, gehen wir aus eigener Kraft. Und wir sind erfahren genug zu wissen, welche Regel man nicht bricht. Zum Beispiel, wir sind Händler, wir kommen aus dem Handel, wir wissen genau, dass das E-Bike ist ein Fachhandelsprodukt. Punkt. Wir verkaufen auch online, ja, aber das ist ein kleiner Teil, den wir vor allen Dingen dazu nutzen, ein neues Vertriebskonzept zusammen mit dem Handel zu entwickeln. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, da entwickeln wir uns hin. Wir haben jetzt auch Kick, Click und Collect ziemlich erfolgreich eingeführt, aber bei uns ist es so, also wir schielen nicht auf, dass wir irgendwann mal online gehen und dann die Händler mehr oder weniger rausschmeißen, wie es vielleicht manch anderer tut, weil wir kommen daher, wir wissen, wie es wirklich was funktioniert und was wirklich absolut nicht funktioniert. Und aus der Erfahrung versuchen wir da die Dinge zu brechen, zum Beispiel da mal so ein bisschen zu beweisen, es geht da mit einem eigenen Antrieb in den Markt reinzukommen, aber du musst jeden Millimeter selber gehen. Also wir sind tatsächlich so drauf, dass wir, also ist lustig, am besten kann man es damit festmachen, es war auf der Eurobike am Sonntag sind wir da gestanden, also auf dem Messestand gestanden und haben Endkunden beraten. Und ich glaube, wir waren die zwei einzigen Geschäftsführer auf der gesamten Messe, die das gemacht haben. Und zwar nicht, weil wir, erstmal weil wir es wollten, zweitens, weil es uns Spaß macht, drittens, weil wir es auch ein bisschen können und drittens, weil es einfach dazugehört, wer im Fahrradbereich erfolgreich sein muss, der muss, glaube ich, wirklich jeden Millimeter selber gehen. Und zum Abschluss, es steckt schon unser Name. Unser Name HEFA kommt von Hephaistos. Das ist der griechische Gott der Schmiedekunst und des Feuers. Der hat Kunst und Technologie zusammengebracht. Und das war der einzige der olympischen Götter, der sich seine Position im Olymp selber verdienen hat müssen. Die restlichen Götter hatten göttliche Kräfte und lebten da schönes Leben. Hephaistos fliegt raus. Und hat sich seinen Weg selber wieder verdienen müssen. Und genau so ist unser Polung. Jeden Millimeter, den wir selber gehen, den gehen wir auch wirklich selber und verlassen uns weniger auf externe Stärke, sondern wirklich auf jeden Millimeter verdienen wir uns selber. Und dann muss das Produkt halt, wir versuchen immer das Produkt 10-15% besser zu machen als vielleicht der Mitbewerb. Gelingt uns manchmal, aber natürlich nicht immer. Und wie gesagt, wir sind nur ganz am Anfang, wir sind ein kleines Nussschälchen. Aber eines können wir mit Fug und Recht jetzt schon behaupten, mit den schwierigen Voraussetzungen, sind wir am Markt tatsächlich angekommen und haben da eigentlich eine ganz gute, entwickeln uns da ganz, ganz gut, trotz, also ziemlich gegen den Markt.
Ja, ich finde auch, ihr habt wirklich einen beachtlichen Start hingelegt unter schwierigsten Bedingungen. Und das mit Hefa, mit der Namensherkunft, finde ich sehr, sehr amüsant, weil es mich so ein bisschen daran erinnert, an viele akademische Wege, die der VSF auch schon eingeschlagen hat. Und wir uns dann immer gefragt haben, wir verstehen es, aber wer versteht es da draußen noch? Ich weiß nicht, das kannst du wahrscheinlich besser beantworten, wie viele Kunden den Namen interpretieren können und wissen, wo die Herkunft kommt. Wahrscheinlich niemand.
Niemand, ganz ehrlich. Das ist auch völlig egal, weil also man muss sich mal vorstellen, meine erste Marke, für die ich viel machen durfte, war Highbike. Also du möchtest gar nicht wissen, was der Name wirklich bedeutet. Dann Husqvarna, ein sehr schwieriger Name. Und jetzt Hefa. Nee, aber mir ist es viel wichtiger, dass die Menschen nicht wissen, dass sie spüren.
Aber es muss auch ein Haar sein. Entschuldigung, dann muss in dieser Vergangenheit ja. Muss es auch ein Haar sein,
unbedingt,
oder?
Unbedingt, ja. Also keine Ahnung warum, aber das Schöne ist selbst, der Felix Poeller hat mir gesagt, Halberg ist eigentlich ein doofer Name, aber jetzt irgendwie seit neuestem hört er sich völlig anders an. Und ich glaube, es ist immer, eine Marke wächst immer von innen nach außen. Wie gesagt, mir ist es viel wichtiger, dass die Menschen, die brauchen nicht wissen, was hinter Namen steckt. Wichtig ist, dass sie spüren.
Jetzt eine Frage, weil das habe ich vorhin auch schon rausgehört. Also du hast von E-Bikes, die vielleicht auch zu teuer sind am Markt oder wo die Preise irgendwie in die Wolken gegangen sind. Und ich meine auch in einem Podcast von dir schon gehört zu haben, gibt es denn auch Modelle, die die Branche braucht und die noch gar nicht entwickelt worden sind? Also wir haben nämlich bei unserem letzten Podcast genau darüber gesprochen, dass wir das Gefühl haben, die Branche dreht sich immer gerne um sich selbst, aber vielleicht auch manchmal nicht um die Kundenbedürfnisse. Und da scheint es ja wohl noch einiges zu geben und einen Nachholbedarf zu geben. Siehst du den auch?
Ja, also das E-Bike hat, also jetzt, wenn ich es wirklich übertreiben will, wenn ich jetzt mal wirklich den Kontrastleger mal viel zu hoch einstellen würde, dann würde ich sagen, aktuell haben wir noch sehr viele Fahrräder mit Motor. Wir haben noch keine richtigen, echten E-Bikes. Das E-Bike ist ja völlig neue Mobilitätsform. Mensch-Maschinen-Hybrid gab es in der Form noch nicht und das hat da gibt es noch ganz, ganz, ganz viel Spielwiese, auch was die Produktarchetypen betrifft, auch was die Technologie betrifft. Aber das ist okay so, weil das ist ein Explorationsfelder, bei dem diese Industrie noch richtig groß wachsen kann. Dass wir die letzten 3 bis 4 Jahre uns im Grunde genommen uns selber dreht haben, das ist, glaube ich, der Situation geschuldet. Und ja, ich glaube schon, dass man dem E-Bike erlauben muss, seine eigene Kategorie zu entwickeln oder seine eigene Denke zu entwickeln. Und ich glaube, da ist es gut, wenn man auch vom Fahrrad ein Stück weit zurückgeht und dem E-Bike erlaubt, wirklich eine neue Mobilitätsgattungsform zu werden. Wir haben neuen Sport, neue Kultur und so weiter. Und dann erklärt sie vieles und dann öffnen sie völlig neue Welten. Und ja, also kurze Frage, immer wahnsinnig lange Tuspass-Antwort. Also um es zusammenzufassen, ja, da gibt es noch ganz, ganz, ganz viel. Viel mehr, als so manche vielleicht denken.
Okay, jetzt haben wir ja einen schönen Ritt durch alles durchgemacht. War sehr, sehr interessant. Ich habe da genau zugehört und fand auch, das mit dem Motor ist ja mit Sicherheit auch nicht allen in der Branche bewusst, dass ihr einen eigenen Motor habt, dass der nicht gerelabelt ist oder dass ihr den, sondern das ist ein eigener Motor, den ihr für euch entwickeln lasst. Der ist bei euch exklusiv. Ist das richtig oder?
Ja, der ist exklusiv. Da steckt Gobau dahinter. Das wäre vielleicht schon ab und zu mal jemand gehört haben. Und es gab relativ viel Interesse an dem Antriebssystem. Und das wird so auch so sein, dass dieser Antrieb in anderer Form dann bei manchen anderen Marken auch auftaucht. Aber es ist tatsächlich so, Hefa, wir haben eine extrem tiefe Partnerschaft und wir da versuchen wir immer mehr, also immer tiefer ins System einzusteigen. Wir haben jetzt auch einen neuen PM Digital, muss ich mir mal vorstellen, der wirklich die digitale Ebene als Teil des Produkts mit einem ganzen Team weiterhin aufbaut.
Okay, dann gleich mal so die Frühfrage, wenn ich jetzt ein Hefa-Rad habe und der Motor funktioniert nicht, dann ist die Reklamation bei euch.
Ja, also wir haben 300 Händler und die Händler, also was wir tun ist, dass wir teilweise bei den Händlern sogenannte Service-Kits haben, die haben ein komplettes Antriebssystem in einer Schachtel, die können das Kreuz tauschen, kommt ihr Endkunde zum Handel und der Motor zum Beispiel ist defekt oder ein Kabel, tauscht er das aus, schickt die Kunden los, meldet sich bei uns und dann gibt es einen ganz normalen Serviceprozess.
Ich frage das ja so genau nach, weil das ja gar nicht der normale Standard ist im Augenblick. Ne? Da müssen wir uns ja drüber im Klar sein. Also ich hab die E-Bike-Marke XY und habe den Hersteller Bosch und muss dann bei Bosch reklamieren, den Akku, den Motor oder auch das Kabel, aber vielleicht das Kabel doch beim Hersteller vom Fahrrad. Das alles sind ja auch Sachen, die wir vorhin schon besprochen haben, mit der Einfachheit, genau. Mit der Klarheit, mit, ja. Okay, das ist mal die Testfrage, die du dann glücklicherweise richtig beantwortet hast, Alex.
Ja.
Glück gehabt.
Nee, also in dem Fall tatsächlich Glück gehabt, weil es ist tatsächlich so anders, würde es aber keinen Sinn machen. Also wer sollte für uns jetzt den Service übernehmen, wenn nicht wir selber?
Alex, ja wunderbar, da habe ich viel gelernt, ich habe viel mitgenommen, ich glaube unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, von daher danke, dass du da warst und schön mal die neue Marke Hefa kennengelernt zu haben und in den Olymp der Götter aufgestiegen zu sein.
Danke für die Zeit.
Vielen Dank, Alex.
Danke, ciao, ciao.
Da läuft man da 3 Tage über die Eurobike und da sind gar nicht so viele Stände, wie man das gewohnt ist und dann ist Hefa so einer, ich weiß, dass ich da 2-3 Mal über den Stand getapert bin, aber ich habe mir die Räder nicht angeguckt. Hast du da genauer hingeguckt?
Ja, ich habe genauer hingeguckt und da haben wir Alex auch getroffen, weil mein Kollege Stefan mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass da ja spannende Räder dabei sind. Sonst wäre ich auch einfach vorbeigelaufen, weil tatsächlich mit dieser Einstellung, die Alex gesagt hat, es gibt ja schon genug Marken, laufe ich dann auch über die Messe über und denke mir irgendwie so, warum, was brauchst denn jetzt noch eine weitere? Und die Erklärung kam mir erst, als ich den Stand dann wirklich ein bisschen genauer betrachtet habe.
Ja, man muss sich da wirklich viel Mühe geben bei der Messe, dass man sowas dann auch mitkriegt und entdeckt und nicht dann nur sich nur DJI anguckt oder nur Bosch anguckt, weil das gerade angesagt ist, sondern ja. Man muss dann auch ein bisschen,
ja,
habe ich nicht gut gemacht, muss ich nächstes Mal besser machen.
Pack das mal in dein Topcase.
Thorsten, ich glaube, du hast für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch ein richtig schönes Topcase, oder?
Ja, habe ich. Und zwar dürft ihr euch ein Buch kaufen, dürft ihr euch ein Buch bestellen. Du kannst dir ein Buch kaufen und zwar von einem meiner Lieblingsautoren, Rutger Bregmann. Den kennst du auch, Uwe?
Ja, es gehört tatsächlich auch zu meinen Lieblings. Ehrlich gesagt hast du mich infiziert. Du hast mich angesteckt. Ich hab die Seuche jetzt auch. Aber im Grunde gut habe ich gelesen und Utopien für, wie heißt das? Utopien
Realisten.
Für Realisten. Beides ganz herausragende Bücher, die ich sehr gerne gelesen habe. Und jetzt hast du noch ein neues.
Und jetzt fesselt mich im Augenblick moralische Ambition. Ein Buch für alle Leute, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Also das Buch ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil man natürlich in die Verlegenheit kommen könnte zu sagen, ach du meine Güte, dann muss ich mein Leben doch komplett umstellen und was anderes machen. Aber man muss ja gar nicht sich so sklavisch an die Ideen halten, die einem dann vielleicht eingepflanzt werden. Und trotzdem ist das Buch wirklich sehr bewegend und sehr inspirierend. Ich glaube, als Fahrradhändlerin, als Fahrradhändler steckt da eine ganze Menge drin. Und man kann inspiriert sein, man kann auch sich gut fühlen. Man kann sich allerdings auch nach dem Buch relativ schlecht fühlen, weil man zu wenig macht. Und ich finde so, ich mache mal so einen Kernsatz aus dem ersten Drittel, den ich mir so mitgenommen habe. Es reicht eigentlich nicht, für gute Sachen zu kämpfen, nur zu kämpfen, sondern du musst auch gewinnen. Siegen ist Pflicht, losen ist keine Option.
Okay, das ist natürlich in Politik und Lobbyarbeit, die wir ja auch machen als Verband, sehr schwer.
Sehr schwer, und dann sagt er, dann lass es sein, mach was anderes. Mach was, was sich lohnt.
Okay.
Also es ist, es ist ambivalent, aber es ist auch sehr, sehr interessant und man kann eine ganze Menge mitnehmen. Also mein Buchtipp, Moralische Ambition von Rutger Bregmann, im Rowohlt Verlag erschienen, gibt es als E-Book, gibt es als Taschenbuch und natürlich als echtes Buch.
Das ist der heiße Scheiß.
Uwe, da waren wir in den Pyrenäen und da gibt es ja Leute, die haben komische Ventile, die man so, ich weiß nicht, ob du die kennst, die dreht man auf und dann macht man da, muss man draufdrücken, damit dann noch, kennst du das? Ich glaube, französisches Sklavenventil, hast du schon mal gehört, ne?
Ja, da habe ich schon mal gehört, das sind vor allen Dingen Ventile, mit denen der Kunde immer nicht zurechtkommt und dann in den Fahrradladen kommt und sagt, können Sie mir mal helfen? Ich kriege mein Fahrrad nicht aufgepumpt.
Oder können Sie mir mal helfen? Da ist dieser Pinökel irgendwie verbogen.
Oder abgebrochen.
Oder abgebrochen, das ist dann, naja gut, dann ist ja eh genau. Alles vorbei.
Ganz aber altes Lied, das habe ich übrigens tatsächlich, ist jetzt nicht, ist keine Angeberei, sondern das habe ich tatsächlich irgendwie, ich glaube 2010, 2012 schon mal gesagt. Dieses Ventil ist das Beste, also das Sclavoran-Ventil, über das sprechen wir ja, ist ja technisch das beste Ventil, aber es ist einfach nicht, es ist nicht intuitiv und es erklärt sich dem Kunden nicht und man kann so viel verkehrt und kaputt machen. Dann hilft es auch nicht, dass es das beste Ventil ist. Dann ist es einfach nur Schrott.
das Beste von dreien im Übrigen, die marktüblich sind. Das Dunlop-Ventil, das Autoventil und dann haben wir das Clairon-Ventil. Und jetzt kommt irgendwie Viertes dazu. Was habe ich denn da jetzt nicht verstanden? Sind nicht drei genug?
Ja, es sind natürlich drei genug. Wenn sie gut genug wären, wären drei genug, dann wären weniger sogar besser. Aber das Quickwall vom Schwalbe, das neue Ventil, das ja letztes Jahr vorgestellt wurde, ich finde, das ist ein echter heißer Scheiß.
Das ist auch für mich heißer Scheiß, weil ich habe es wirklich sehr, sehr prominent im Geschäft präsentiert und wir versuchen das immer wieder an den Mann zu bringen. Das ist natürlich ein Produkt, was ein bisschen, du musst es den Leuten schon mal sagen. Und wenn du denen sagst, Mensch, du kannst jetzt einfach aufpumpen, brauchst ja nicht mehr drüber nachdenken, dann fällt dir natürlich echt ein Stein vom Herzen, ne?
Ja, das ist wohl richtig wahr. Aber ich meine, manche, dass die Kunden die Aufmerksamkeit nicht auf dem Ventil haben, das verstehe ich.
Die haben die Aufmerksamkeit 100% da drauf, wenn irgendwas schief läuft. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, unsere Aufgabe als Fachhändlerin oder Fachhändler, vorher dafür zu sorgen, dass Klickwolf dran ist von Schwalbe und dann ist alles gut.
Ja, ich merke immer wieder, ich habe es einmal am Rennrad eingebaut, schon sehr früh und freue mich jedes Mal, dass ich die Pumpe einfach nur aufstecken muss und nicht irgendwas drehen, irgendwas mängeln, irgendwas tun, sondern es geht viel leichter.
Ja, es ist leichter, es ist besser, es ist schneller, es macht Klack. Es ist eine große Freude und das als Rennradfahrer, wo wir das andere Ventil auch bedienen konnten. Es ist ja nicht so, dass wir damit Probleme hatten, aber es ist trotzdem.
Du kennst ja meine linken Hände nicht.
Also, wenn du jetzt zuhörst und sagst, Mensch, ja, ich weiß nicht so, konnte mich noch nicht so richtig dafür entscheiden, mach das. Also biete das an, verkauf das aktiv, drehst deinen Kunden an, hol dir die Schläuche, hol dir die Ventile, rüste um auf Klickwolf. Ich glaube, es lohnt sich absolut für den Kunden. Es ist ein super Komfortgewinn und du wirst lange nicht mehr diese Probleme haben, die man vorher hat.
Immer vorwärts. Das erwartet dich beim nächsten Mal.
VSF 40 Jahre. Da gibt es ja ein bisschen was zu erzählen, oder?
Oh, eine ganze Menge. Also wir haben dieses Jahr Jubiläum und ich freue mich ein bisschen darüber zu erzählen, was wir da alles nicht nur vorhaben, sondern was da auch alles dazugehört.
Okay, und dann werden wir beim nächsten Podcast mal ein bisschen drüber reden, wie wir unser 40-jähriges Jubiläum feiern und was wir so veranstalten, oder?
Ja, genau.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.